Ja, ich kann euch gar nicht sehen. Wir wollen heute darüber sprechen, dass Gott nicht hartherzig ist. Ich kann mir vorstellen, dass in manchem Herzen das nicht verankert ist, aber dass da so eine Vorstellung da ist, wenn ich was falsch mache, Gott freut sich, dass er mich strafen kann. Dass er nur darauf wartet, regelrecht. Er ist ja nur allmächtig, ne? Wer kann ihm einen Vorwurf machen? Und je nachdem, wie jeder von uns aufgewachsen ist, welche religiöse Erziehung er hat, man spricht das ja nicht aus, ich habe einen harten Gott, nee, macht man nicht. Aber so ganz tief drin. Und ich wünsche mir, dass, wenn das bei dir der Fall ist, dass du das erneuerst, indem du dein Denken erneuerst und dem Wort Gottes anpasst. Und dann wird er dir näher kommen, weil ein barmherziger, warmherziger Gott ist viel näher als ein harter, ferner Gott. Also, Gott ist nicht hartherzig und die Frage ist, wie ist es mit dir? Bist du hartherzig? Keiner braucht sich melden, keine Frage. Und wir wollen dem ein bisschen mal auf den Grund gehen, wie das so ist mit der Hartherzigkeit von uns und der Barmherzigkeit von Gott. Lukas 6, Vers 36. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Unser Vater ist barmherzig. Er ist unser Vorbild und hier ist die Aufforderung, so zu sein wie er. Und wir kennen das von Kindern, die machen ihren Eltern nach. Da gibt es diese kleine Puppenküche, da gibt es kleine Rührwerkzeuge, da gibt es kleine Besen, kleine Gartenartikel. Kleine Telefone früher zum Hinterherziehen und heutzutage in Handyform. So sind Kinder. Und manch einer von uns, ich glaube, der hat erlebt, entweder mit Freude oder auch mit Schrecken, dass er bemerkt hat, ich bin ja meiner Mutter oder meinem Vater ähnlich. Wir werden ja wie unsere Eltern, wie unsere Vorbilder, außer wir setzen was dagegen, logisch. Wir bekommen Ähnlichkeit mit unseren leiblichen Eltern. Und so sollen wir auch handeln mit unserem himmlischen Vater, ihm ähnlicher zu werden. Gott ist nicht hartherzig. Und ich möchte mal auf einen kleinen Umweg eigentlich zum Thema kommen mit Markus 16, Vers 14. Da ist das letzte Treffen mit Jesus auf der Erde. Nachher offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch lagen und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Was passiert hier? Sie kriegen Schelte. Ist ja eigentlich ein tolles Ding. Das letzte Mal, was würde man sagen? Ich liebe dich so, ich liebe dich so. Es ist so. Und was sagt Jesus hier? Hartherzigkeit und Unglaube. Und das ist eine böse Allianz. Jesus musste das sagen, weil direkt im Anschluss kommt der große Missionsbefehl, geht hin in alle Welt. Und wenn diese Hartherzigkeit und der Unglaube da ist, da hat man keinen Bock, in alle Welt zu gehen. Dann sind mir nämlich die egal, die draußen verloren gehen. Und deswegen musste Jesus sagen, Unglaube und Hartherzigkeit schadet euch, hindert euch, mir und meinem Willen entgegenzukommen. Sie mussten es hören, quasi als Abschiedsgeschenk für ein besseres Leben. Unglaube und Herzenshartigkeit hindern uns, den Missionsbefehl auszuführen. Das betrübt den Heiligen Geist. Das widerstrebt dem Heiligen Geist. Warum? Gott ist nicht hartherzig. Je nachdem, wie hartherzig wir sind, so werden uns andere Menschen ziemlich egal sein. Der leidet, ist mir doch egal. Der hat Eheprobleme, sein Problem. Der hat finanzielle Probleme, selber schuld. Und ich halte diese Predigt nicht, weil ich glaube, dass wir alle so hartherzig sind. Ich glaube im Gegenteil, dass wir Menschen lieben, dass wir besorgt umeinander sind, dass wir uns mit freuen und mit leiden. Und trotzdem möchte ich euch und mich selbst sensibilisieren für Hartherzigkeit. Was sagt die Bibel dazu? Warum wird man hartherzig, dass wir dem da einen Riegel vorschieben können, wenn es anklopft? was ist hier bei dieser Bibelstelle passiert, wo Jesus zum letzten Mal kommt? Die Jünger haben Jesus als ihren König erwartet, den König der Juden. Sie haben gedacht, er wird die Römer rausschmeißen und wird selber König werden. Und was ist hier passiert? Er wurde gekreuzigt. Ihr ganzer Lebensentwurf ist geplatzt. Ihre Träume zerstört. Das, worum sie 3 Jahre gekämpft haben, ist in die Brüche, scheinbar in die Brüche gegangen. Und ihre Träume sind mitgestorben. Sie wurden enttäuscht, es ist anders gekommen, als sie gedacht haben. Und ich denke, dass wir als Christen das auch manchmal erleben, dass Enttäuschungen kommen, Versagen, dass wir an unsere Begrenztheit kommen, an Krisen. Und in diesem ist es wichtig, dass wir nicht abstumpfen und nicht hartherzig werden. In diesem allen Acht haben, dass wir weichherzig, gütig und gläubig dazu bleiben. Und ich möchte einige Eigenschaften von Herzlichkeit mit euch anschauen. Ein hartes Herz zerstört Beziehungen. Das finden wir in Matthäus 19, Vers 3 bis 8. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sich von Anfang an als Mann und Frau schuf? Und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagen zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Herzenshärtigkeit in der Ehe bringt Scheidung hervor. Und bis das passiert, gibt es ja so viele Abstufungen noch davor von Leid. Und einige von uns haben da Erfahrung mit und können das sicherlich bestätigen. Wie es ist, die Liebe zueinander zu verlieren, den Respekt. Wenn Hartherzigkeit in der Ehe einzieht, dann gibt es ein Kränken und Wiederkränken oder ein sich zurückziehen, verbittert werden. Und dann kommt Schweigen und nicht Stille, die sehr schön sein kann. Stille, die davor hindert, zu kränken, sondern es ist eine Stille, die wehtun soll. Ein Schweigen, das verletzen soll, was strafen soll. Und dann wird es gleichgültig, respektlos und dann lieblos, ohne Liebe. Er erfüllt meine Bedürfnisse, dann mache ich das eben auch nicht mehr. Und ich möchte jeden von uns, der verheiratet ist, fragen, wo gehst du hartherzig mit deinem Ehepartner um? Wo verdrehst du die Augen, wenn deine Frau wieder zu lange erzählt, zu lange redet? Wo erzählst du die Schwächen deines Mannes, seine Minderwertigkeitskomplexe? Oder wie ist es damit, keine Gnade walten zu lassen? Der andere entschuldigt sich aufrichtig und ich trage es 2 Tage noch hinterher und lasse es ihn spüren. Oder wie ist es mit den alten Eltern? Da sagt die Bibel, dass man seine Mutter nicht verachten soll, wenn sie alt geworden ist. Und vielleicht ist es bei dir gerade so, dass sie immer dasselbe erzählt oder auf Hilfe angewiesen ist. Oder wie ist das eigentlich mit Härte in Bezug auf unsere Kinder? Ich kann mich erinnern, wir haben in Schweden Campingurlaub gemacht und da war eine Familie und wir hatten ein kleines Kind. Und diese Frau war richtig vernarrt in unser Kind. Und ihr eigenes Kind, es konnte ihr nichts recht machen. Da gab es immer zu Gekeife und wenn sie dann unser Kind sah, da war sie sowas von lieb. Und ich habe es bis heute nicht vergessen, es ist sehr lange her. Das ist nicht richtig, das geht nicht, das gehört nicht in unsere Familien. Wenn du merkst, dass du hartherzig bist mit deinem Kind, dann dreh dich da um, dreh dich davon ab. Sag, vergib mir, ich möchte dich so lieben, wie du es verdienst, du bist mein Kind. Oder wie ist es in der Gemeinde, wenn dich einer nervt? Mario hat letztens vor 2 Wochen gepredigt darüber, dass wir Brüder und Schwester sind, dass wir denselben Vater haben, dass wir zusammengehören. Und es ist so wichtig, eine Ortsgemeinde zu haben und kein freischwebender Lebenskünstler zu sein. Wie würde Hartherzigkeit in der Gemeinde aussehen? Nur die Fehler sehen, drauf rumreiten, den anderen bloßstellen, viel negativ reden, sehr viel negativ reden, etwas weiter erzählen, was den anderen klein oder lächerlich macht oder allein schon peinlich oder einfach zu sagen, was er oder sie nicht gesagt haben möchte. All das ist Gift in unseren Beziehungen, das fördert Härte bis zur Trennung von Ehen oder Freundschaften. Hartherzigkeit betrübt den Heiligen Geist. Investiere Glauben in deine Beziehung, dass es besser wird, tiefer wird, aufrichtiger, intensiver. Weichherzigkeit, Warmherzigkeit und Glauben machen uns reicher, gefallen Gott, bringen uns zusammen und halten uns zusammen. Ein weiteres Adjektiv von einem harten Herz ist, dass es ohne Erbarmen ist. In Markus 3, Vers 1 bis 6, ich erzähle die Geschichte, da ist einer mit einer verdorrten Hand und die Pharisäer sind interessiert daran, würde Jesus jetzt am Sabbat heilen? Vers 5, und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens. Und dann hat er den kranken Menschen gesund gemacht. Jesus blickte auf sie mit Zorn. Passt das zu deinem Gottesbild? Ein Gott, der zornig wird? Und er wurde zornig über die Pharisäer, denen es egal war, ob der Mensch noch länger leidet. Und er war nicht mitleidig mit denen, die ein hartes Herz hatten. Er hat nicht gesagt, ach, ihr Armen, ihr habt ein hartes Herz. Ihr habt wohl eine schwere Kindheit gehabt. Mitleid mit dem, mit der Hand hatte er und nicht mit der Hartherzigkeit der Pharisäer. Ein verhärtetes Herz ist ohne Barmherzigkeit, ohne Mitgefühl und ohne Erbarmen und hat keine Lust, dem anderen, der leidet, hochzuhelfen, ihm beizustehen und ist auf sich bedacht. Kannst du dich von Herzen freuen, wenn dein Bruder, deine Schwester gesegnet wird, wenn es ihr richtig gut geht und du am Kämpfen bist und am Leiden? Vielleicht, dass einer eine Aufgabe zugeteilt bekommt, die du gerne gehabt hättest. Vielleicht hat der andere pflegeleichtere Kinder oder ist glücklich und happy in seiner Ehe oder wird gesund und du bist am Kämpfen. Wenn du eher missmutig und neidisch bist, vielleicht schon längere Zeit, dann schau doch mal, ob dein Herz verhärtet ist und du deswegen nicht empfangen kannst. Und manch einer hat viele Enttäuschungen hinnehmen müssen und anstelle sich es zu schaffen, dass man sich freut, dass Täuschung weg ist oder wenigstens dafür dankbar zu sein, dass man klarer sehen kann, dann kann man sein Herz gegen Gott hart machen, gegen Menschen und ist einsam und verbittert und das ist dann wie ein Gefängnis. Wenn es jetzt heute jemand so geht, den bitte ich einfach daraus zu treten. In Freiheit, die Freiheit der Kinder Gottes. Ein verhärtetes Herz hat Schwierigkeiten mit dem Übernatürlichen. Markus 6, Verse 49 bis 52. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst und schrien auf, denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er aber redete sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Der stieg zu ihnen in das Boot und der Wind legte sich und sie entsetzten sich sehr über die Maßen, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Ein verhärtetes Herz hat Schwierigkeiten mit dem Übernatürlichen. Direkt davor die Stellen, da ist die Speisung der 5000. Gott hat ein Wunder, Jesus hat ein Wunder getan. Sie haben mit eigenen Augen Übernatürliches gesehen. Und dann kommt das und sie rufen Jesus, es ist ein Gespenst. Sie konnten Übernatürliches nicht richtig erfassen und einordnen. Und wenn du Schwierigkeiten hast mit Übernatürlichem, mit Sprachenreden, mit den Gaben, Gnadengaben, mit Heilung, dann frag dich, ist mein Herz verhärtet? Es kann sein, dass du Menschen gesehen hast, die nicht ordentlich damit umgegangen sind, die nicht nüchtern waren, wie die Bibel uns auffordert, die viele Worte gemacht haben und nichts war dahinter oder vielleicht sogar einen religiösen Wahn hatten und dich dann verhärtet. Entscheide dich zur Weichheit deines Herzens gegenüber Gott, denn er ist der Geber von Übernatürlichem. Ein hartes Herz richtet. Römer 2, Vers 3 bis 5. Denkst du aber dies, o Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit oder Härte und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Ein hartes Herz richtet. Es fällt ein Urteil über andere. Und in diesem Falle tut er sogar genau dasselbe, was er da so richtet. Hast du das schon mal erlebt, dass du dich über irgendjemanden ärgerst? Da kommt das Baby. Lotta! Dass du dich über jemanden geärgert hast, der macht irgendwas, sagen wir nur ausgedacht, der isst zu viel. Und wenn du genau dich selbst betrachtest, hast du ein Problem mit Essen und du würdest so gern so viel, also oder du isst sogar selber zu viel oder du schreist mit deinen Kindern, dann siehst du jemanden, der schreit und denkst, wie ist das, der so unbeherrscht? Gerade das, womit wir selber Konflikte haben, da ärgern wir uns am meisten drüber und da richten wir drüber. Wenn du herumnörgelst und immer kritisierst und wenn es nur in Gedanken ist, wenn dir immer alles nicht passt, dann frag dich, habe ich ein hartes Herz? Ein hartes Herz lässt abstumpfen. Epheser 4, Vers 17 bis 18. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ein verstocktes, hartes Herz stumpft ab, ist offen für Sünde, hier steht Ausschweifung, für Unreinheit, für Gier und Habsucht. Warum? Es hat ja nicht das Leben aus Gott. Er hat ja nicht Frieden und Freude durch den Heiligen Geist. Der Verstand wird verfinstert. So sollen wir nicht leben. Nicht abgestumpft, nicht hartherzig, denn Hartherzigkeit hat so schlimme Folgen. Und ich hoffe, dass auch der Allerletzte sich heute Morgen entschließt, den Fitzel, der noch da ist, einfach fahren zu lassen. 5. Mose 15, Vers 7. Wenn es einen Arm bei dir geben wird, irgendeinen deiner Brüder in deiner Tore, in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit offen öffnen und ihm willig ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat. Wir sollen unser Herz vor der praktischen und materiellen Not unseres Bruders nicht verschließen. Das würde unser Herz hart machen. Kennst du geizige Menschen? Die haben ein hartes Herz. Die gönnen sich nicht, selbst sich gönnen sie meist nichts, nicht mal sich. Hier steht, wir sollen die Hand weit öffnen und ihm willig ausleihen. Willig, das hat was mit Willen zu tun. Und ich persönlich, ich habe mich entschlossen, ich möchte großzügig sein. Ich will das anderen Not sehen und ich will ein weiches Herz haben und ehrlich vor Gott leben. Und jeder von uns sollte, ich bitte euch darum, so eine Entscheidung fällen. Wenn du spürst, beschenke den, dann ist es deine Entscheidung, ob du das willst. Wir waren in Urlaub geflogen und dann hatte sich das Flugzeug verspätet und da wurden Gutscheine ausgeteilt, dass man sich was kaufen konnte. Und dann hatte ich ja zwei, wir hatten genug gegessen und dann bin ich gegangen und habe mir ein ganz schickes Armband da gekauft. Hat mir sehr gefallen. Und dann waren wir zu Besuch und dann spürte ich den Heiligen Geist, schenk's dieser Person, wo wir da waren. Und ich habe ein bisschen gezaudert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich spürte wieder den Heiligen Geist, der sagte, es ist deins. Du kannst es behalten, aber ich bitte dich darum. Und dann habe ich es verschenkt. Und ich werde es nicht vergessen, auch nicht, was ich dabei empfunden habe. Deswegen lasst uns großzügig sein und auf die sanfte Stimme des Heiligen Geistes hören. Wenn jemand in der Gemeinde das Haus abbrennen würde, dann würden wir uns entscheiden müssen, wie wir damit umgehen. Und ich hoffe, wenn so ein Fall kommt, dass wir warme, gütige Herzen haben. In unserer Stadt ist so viel Not, materielle, emotionale und geistliche Not. Aber wenn wir gläubig und warmherzig sind und den Missionsbefehl ausführen, dann wird auf lange Sicht viel passieren. Ich gehe immer zum selben Friseur, seit ungefähr 17 Jahren immer zur selben Friseuse. Und ungefähr seit 15 Jahren spreche ich jedes Mal mit ihr über Gott. Und in den letzten Jahren habe ich so gemerkt, wie sie immer interessierter wurde. Und wir sprachen über Bibel-TV, was sie so guckt. Und sie wurde immer, also es wurde inniger, sage ich mal, und interessierter. Und sie fragte auch, und lange Rede, kurzer Sinn, als ich letztes Mal beim Friseur war, erzählte sie mir, dass sie sich einer Freikirche angeschlossen hat und da schon mitarbeitet. Und das erzähle ich nicht, weil ich jetzt sagen will, ich bin jetzt da so besonders begabt, überhaupt gar kein bisschen. Aber was ich sagen will, ist, wenn die Situation kommt und Menschen da sind und du investierst und es passiert nichts über Jahre, Jahre, Jahre. Vielleicht bist du nur einer, der sieht und vielleicht erfährst du niemals, was daraus geworden ist. Aber Gott wirkt. Wenn wir warme Herzen haben, Gott wirkt. Und dann sagte sie, ich freute mich so sehr für diese Frau, dann sagte sie zu mir, ich merke, sie freuen sich ja wirklich darüber. Ja, ich habe mich gefreut. Ich habe mich sowas von gefreut. Und wenn ich jetzt zum Friseur gehe, gehe ich zu meiner Schwester. Ist doch klasse. Murren verhärtet unser Herz. Hebräer 3, Vers 7 bis 10. Hebräer 3, Vers 7 bis 10. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Diese Stelle spricht auf das Geschehen in 2. Mose 17 an, das könnt ihr mal nachlesen zu Hause. Da ist das Volk Gottes in der Wüste und kein Wasser ist da, das Volk murrte, obwohl sie 40 Jahre Gottes Wirken gesehen haben. Murren verhärtet unser Herz. Und ehrlich gesagt, das geht ganz schön schnell, weil jeder erlebt von uns Widerstände oder Sachen laufen einfach nicht so, wie sie sollen. Oder Dinge passieren, die uns definitiv nicht gefallen. Murren verhärtet unser Herz. Denn stellt das Herz solche Fragen, Gott, warum gibst du mir das nicht? Oder ich diene dir und so dankst du mir das. Das würde man nicht so sagen. Ne? Aber es fühlt sich manchmal so an, dass so dankst du es mir, dass ich ja, so viel dran gebe, so viele Stunden in der Kirche. Andere beschenkst du mich nicht. Warum hast du das zugelassen? Wir gehen alle in die Schule Gottes. Wir werden alle erzogen und wir alle leben in einer Welt, die feindlich ist, wo Satan der Gott dieser Welt ist und da passieren Dinge, die wir nicht verstehen. Wenn wir lange genug gemurrt haben, können wir Gottes gute Taten in unserem Leben gar nicht mehr sehen und fragen sogar noch an zu lügen. Das sieht dann so aus. Nie antwortest du mir. Früher war alles besser. Das nichtchristliche Leben macht mir Spaß. Wer hat das schon mal gedacht, mal ehrlich? Keiner hier, ich glaube, ja. Ich dachte es, glaube ich, Annette hat es gedacht. Die längste Christin von uns allen. Nur ich werde nicht beschenkt oder nie, nie. Waffe gegen Murren ist Danksagung. Ganz bewusst, entgegen der Empfindung, immer und immer wieder. Psalm 81, Vers 12 und 13. Aber mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört und Israel ist mir nicht willig gewesen. Da gab ich sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens. Sie wandelten nach ihren Ratschlägen. Nicht auf Gottes Stimme hören und Unwilligkeit bringt ein hartes, verstocktes Herz. Daraus folgen eigene Wege und diese Konsequenzen gefallen uns dann nicht. Was ist Unwilligkeit? Nicht wollen, sich weigern, ablehnen. Ich will mich aber nicht versöhnen. Ich will aber nicht den ersten Schritt tun. Ich will aber nicht in allen Bereichen meines Lebens ehrlich sein. Ich will nicht. Manchmal zeigt er dir die nächsten Schritte nicht, weil du die nicht gegangen bist, die er dir schon gezeigt hatte. Oder er enthält dir eine Segnung vor, weil du das noch nicht erledigt hast, was du erledigen solltest. Sprüche 28, Vers 14. Glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Zwei Versprechen Gottes. Du wirst glücklich sein, wenn du in der Gottesfurcht bleibst. Du wirst ins Unglück fallen, wenn dein Herz verhärtet ist. Ein verhärtetes Herz zieht Unglück an. Wenn du merkst heute Morgen, dass du ein Teil deines Herzens verhärtet bist, dann gesteh dir das ein. Das braucht Mut. Und dann sag's einfach Gott, Herr, vergib mir. Bitte den Heiligen Geist um Hilfe, weigere dich, böse, harte, herzgerichtende Gedanken zu denken, sowas auch zu sprechen, Böses zu tun, segne Menschen und anstelle zu murren, danke. Was ist denn eigentlich von der Bibel her gesehen das Gegenteil von Hartherzigkeit? Wie kann man das benennen, wonach wir streben sollen? Weichherzigkeit gibt es nicht als Begriff in der Bibel. Also muss man sehen, wie könnte man es anders formulieren? Ich habe darüber nachgedacht und ich bin auf Titus gekommen. Titus 3, Vers 4 und 5. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Hier offenbart sich das Wesen Gottes im Gegensatz zur menschlichen Hartherzigkeit durch Güte, Menschenliebe und Barmherzigkeit. Güte, Menschenliebe und Barmherzigkeit. Und ich glaube, das ist es, was wir erstreben sollten als Gläubige. Mehr als Gold und Silber, mehr als Häuser mit Prunk und Protz. Güte, Menschenliebe und Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist übrigens auch eine Frucht des Geistes. Güte. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Friede, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das heißt, das wird wachsen, wenn wir Gott den Raum geben. Wir werden darin wachsen. Und als letzte Bibelstelle, Philipper 4, Vers 5. Eure Milde oder Güte soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nah. Ist sehr interessant. Nicht unsere Liebe zur Wahrheit soll allen bekannt werden oder nicht unsere evangelistischen Bemühungen, sondern unsere Milde. Die Milde der Leute der Christusgemeinde soll allen Menschen bekannt werden. Das wollen wir, oder? Amen. Das heißt, mit all den Menschen, mit denen wir es zu tun haben, warum eigentlich? Es zeigt ihnen, wie Gott ist. Gott ist voller Güte. Und das, was uns jetzt noch richtig, richtig, richtig beflügeln soll, diese Woche und darüber hinaus, der Herr ist nah. Der Herr ist nah. Jesus kommt wieder. Und ich möchte dich ermutigen, gehe deinen persönlichen Weg mit Jesus in dem Bewusstsein, er ist mit dir. Mache Jesus in deiner Umgebung bekannt. Nicht durch große Worte, sondern durch die Güte Gottes, die in dir lebt. Amen. Lasst uns aufstehen. Wir wollen zusammen beten. Vater, unser im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und dein Wille, Herr, ist, dass wir so leben, wie du bist. Dass wir deine Güte ausstrahlen, deine Freundlichkeit. Ich bekenne über dieser Gemeinde, dass wir nicht hartherzig sind, dass wir Hartherzigkeit nicht dulden, dass die Lieblichkeit Gottes sein Wesen unter uns Raum gewinnt. Herr, wir möchten deine Kraft erleben, die rettet, die heilt und befreit, die neues Leben schenkt, die wirkliches Leben im Überfluss zur Folge hat. Wir möchten dir mehr Raum geben unter uns, lieber Herr. Du sollst zum Zuge kommen, dein Wille soll geschehen. In unseren Familien, in dieser Gemeinde, in den kleinen Gruppen, in allen Gruppen. Und wir danken dir dafür, dass wir wachsen werden und sehen werden, wie ja einfach Menschen glauben werden auf unser Wort und unsere Taten hin. Herr, wir möchten deine Retterliebe wirklich uns damit umkleiden, damit Minden erschüttert wird, damit Minden wirklich ein Ort wird, wo du bekannt bist, wo große Freude herrscht in den Familien, weil du so nah erfahrbar bist. Wir danken dir dafür, dass du Gnade hast über uns alle, über unsere Ehen, wo Sachen schiefgelaufen sind. Danke, dass du Neuanfänge schenkst, wo zerrüttete Beziehungen sind oder einfach Festgefahrenes ist, dass du Neuanfänge schenkst in Jesu Namen. Und da, wo du dir einen Neuanfang wünschst mit Jesus, du kannst es. Du kannst es, wenn du sehr gefallen bist, du kannst neu mit ihm anfangen. Er ist barmherzig und gnädig und von großer Güte. Du kannst ihm vertrauen, du kannst sein Leben, dein ganzes Lebensschiff oder dein Lebensbauwerk, du kannst es auf ihn setzen, denn er ist fest. Da bist du sicher, er ist ein guter Gott. Vater, und ich danke dir jetzt für diesen Morgen, dass du ja, uns segnest, unsere Herzen, unsere Bedürfnisse siehst. Und ich spüre, dass jemand da ist, der ist sehr verzweifelt. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Du hast zum Herrn gerufen und gesagt, ich kann nicht mehr. Ich will auch schon nicht mehr. Und der Herr sagt dir, ich bin mit dir. Ich werde einen Ausweg schaffen und du wirst glücklich werden. Glück ist über dir beschlossen. Nicht Verzweiflung, nicht Sinnlosigkeit. Nicht das Ende. Glück ist über dir beschlossen. Wir wollen jetzt ein Lied singen und wer Gebet wünscht, der darf nach vorne kommen. Und dann werden wir den Gottesdienst beschließen.